Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buchgebabbel. Es müsste die 40. sein, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Ist ja auch nicht so wichtig. Mein Name ist Medi Müller, ich bin hier der Host, nennt man das heutzutage. Und ich habe wieder eine Gästin zu Gast. Dieses Wort geht mir irgendwie nicht so richtig über die Lippen, tut mir leid. Aber gut, egal. Hallo Anke, grüß dich.
Hallo Medi, grüße dich auch.
Ja, das ist Anke Gasch von, also hauptsächlich angeschrieben habe ich dich wegen dem, wie nennt man die Zeitschrift, ist das eine Zeitschrift oder ein Magazin?
Die Federwelt ist ein Fachmagazin für alle, die schreiben, also eine ganze Welt rund ums Schreiben.
Ist ja auch relativ bekannt in der Branche, würde ich sagen. Also es ist jetzt für mich die führende Fachzeitung eigentlich, würde ich so nennen. Also es gibt noch ein paar andere, aber die waren alle nicht so informativ wie die Federwelt, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ist jetzt kein Geschleimer oder so.
Danke.
Vielleicht weißt du das als Frau. Ist Gästin richtig? Ich bin da immer so.
Ich stolper auch drüber. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich als freie Lektorin vielleicht auch mal drüber schlau machen. Aber ich sage immer, bei mir zu Gast ist.
Das ist gut, eine schöne Umgehung.
Um das zu umschiffen, wo es sich für das Ohr so ungewohnt anhört.
Aber da sind wir schon mal bei so einem Thema, was die deutsche Sprache alles hergibt, ne? Was
jo.
Das ist schon. Kommen wir später zu. Jetzt wollen wir erstmal über die Feder. Was ist denn so dein Background? Also, du bist die Chefredakteurin der Federwelt, richtig?
Ja, und das allein ist ja schon ein kleines Wunder.
Okay, erzähl.
Ich bin gelernte Industriekauffrau.
Okay.
Und ich habe weder Germanistik noch sonst irgendwas studiert, wo man gemeinhin sagen würde, das würde mich für eine Chefredaktion befähigen.
Und wie bist du zu dem Job gekommen?
Ich würde sagen, durch eine große oder durch eine wunderbar bunte Mischung aus Leidenschaft, Begeisterung, einem Grundtalent und Glück und Menschen, die an mich geglaubt haben, die mir Chancen gegeben haben. Die Geschichte habe ich in anderen Podcasts schon öfter erzählt, deswegen würde ich das so relativ kurz abfrühstücken wollen, weil ich immer auch gerne was Neues biete. Und trotzdem finde ich es immer wieder großartig. Letztlich hat mich Sandra Ustrin, die Herausgeberin der Federwelt, irgendwann gefragt, nachdem ich ein paar Jahre für sie schon geschrieben hatte, ob ich das übernehmen will. Ich selber habe mir das so gar nicht zugetraut. Und sie hat gesagt, nee, also du kannst das und ich will dich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich aber noch was mir das Gefühl gibt. Ich kann das. Und dann habe ich eine Fortbildung als freie Lektorin bei damals der Akademie des Deutschen Buchhandels, heute Akademie der Deutschen Medien gemacht. Und habe bei Irene Rummler gelernt, worauf ich achten muss, dass ich nicht nur gefühlssprachlich argumentiere, sondern auch sachlich-fachlich genau am Text sagen kann, was zielführend ist, was verständlich ist, was zielgruppengerechte Sprache ist und so weiter.
Okay, das klingt ja jetzt schon richtig kompliziert. Wie sieht denn dein Alltag als Chefredakteur in der Federwelt aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was macht man denn?
Also mein Alltag sieht erstmal so aus, ich hole mir erstmal was zu trinken. Früher meistens einen Kaffee, im Moment vermisse ich den arg, aber mein Körper sagt gerade, ich muss ohne Kaffee auskommen.
Oh Gott, wie schrecklich.
Dann fahre ich den PC hoch und dann gucke ich erstmal, was ist denn angekommen, gibt es was Dringendes, um das ich mich kümmern muss.
Okay, ist eigentlich so ein Homeoffice-Job, kann man das sagen?
Also in meinem Fall ja, außer dass ich dann natürlich zu Interviews mal rausfahre oder auch mal eine Buchmesse besuche. Aber der Rest ist von daheim. Und natürlich muss ich gucken, ne? Also die Federwelt, da gibt es ja 60 Seiten zu bestücken und dann muss ich gucken, was soll denn da rein? Und was beschäftigt die Buchwelt gerade so? Wo können wir die Menschen befähigen, inspirieren, einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Und dann versuche ich eine bunte Mischung wirklich draus zu machen, die so dass für jeden was dabei ist, für jeden, jede.
Okay. Entscheidest du das alleine oder hast du ein Team?
Das entscheide ich tatsächlich alleine. Mein Team besteht aus vielen freien Autorinnen und Autoren und auch AutorInnen, die mir ja Vorschläge schicken, die mich anrufen, die sagen, na, was hältst du davon? Wollen wir das machen? Und dann gehen wir ins Gespräch. Also oft, also ja, manchmal ist es so, dass ich direkt sage, wow, genau so machen wir es. Und häufig entspinnt sich aus der ersten Idee ein Faden und an dem gehen wir lang. Was könnte denn da noch rein und was müsste noch dazukommen, damit das so eine perfekte Mischung ist, dass man wirklich sagt, wow, jetzt gehe ich satt aus diesem Beitrag raus. Und jetzt ist auch für die Anfängerin was drin und für einen Profi was dabei und auch für jemand, der so mit List-Autorin ist.
Das klingt nach einem Haufen Arbeit.
Ja, macht mir unheimlich viel Spaß.
Ja, das sagt man ja, wenn man Spaß an der Arbeit hat, geht man nie arbeiten. Das ist ja der alte Spruch, finde ich, aber macht auch Sinn. Nee, ja. Das hört sich super spannend an. Also du kannst quasi die gesamte Federwelt nach deinen Vorstellungen gestalten quasi.
Ja, nach meinen Vorstellungen und natürlich auch nach dem, was aus der Community an uns herangetragen wird. Also wir haben schon ein paar super Fans, worüber ich extrem glücklich bin, die dann auch mal sagen, hey, könnt ihr mal was darüber machen? Oder die uns auch mal Kritik schenken. Und ich meine das so, wie ich das sage, das ist ein Geschenk. Denn jeder von uns, da ist keiner ist davon frei, guckt mit einer Brille auf die Welt, die ist geformt von unseren Erfahrungen. Und manchmal sehe ich außerhalb der Brille eben was nicht. Und wenn da jemand mit einer anderen Brille guckt und mir sagt, guck mal, das hättet ihr aber auch noch sehen müssen, dann bin ich wirklich dankbar dafür. Und das bereichert das Ganze ja auch.
Ja, viele verwechseln Kritik mit wie soll ich sagen, also viele nehmen die Kritik zu persönlich. Also ich habe ganz am Anfang, als ich vor, weiß nicht, 25 Jahren angefangen habe zu schreiben und so, und da kamen dann irgendwann die ersten Rezensionen, da war ich zu Tode beleidigt, wenn irgendeinem mein Buch nicht gefallen hat. Und habe das richtig persönlich genommen. Das darf man aber nicht. Man muss aus jeder, also wenn es sich anhört wie ein Verriss oder so, muss man vielleicht mal zwischen den Zeilen lesen, hat er vielleicht recht, derjenige, der das geschrieben hat. Und kann man daraus was lernen? Also Kritik, wenn solange sie natürlich sachlich und fachlich richtig ist, ist natürlich super wertvoll, um sich selbst zu verbessern, um so ein Projekt wie die Federwelt zum Beispiel zu verbessern. Und heute muss ich zugeben, mein erstes Buch ist absoluter Schrott. Wirklich. Also ich sollte das, glaube ich, vor 2 Jahren sollte ich das nochmal neu machen. Habe ich angefangen 2000 zu schreiben. Hab dann im Liegen lassen weitergeschrieben. Also ich habe 8 Jahre an diesem Ding rumgestückelt, ohne irgendeine Vorahnung, ohne irgendeinen Plan, habe es eigentlich nur fertig geschrieben, weil meine Frau gesagt hat, das bringst du eh nicht zu Ende. Und das war so ein Trotzding.
Oh, wie spannend, was alles motivierend sein kann, ein Buch zu Ende zu schreiben.
Ja, und es war dann aber furchtbar schlecht lektoriert dann auch noch, weil es war alles so, ach, ich weiß nicht, so... Also selbstgemachter Murks von einem Selbstpublisher, der damals, da wusste noch keiner, was Self-Publishing ist, da hat er das schon gemacht. Und der fing dann an, andere Leute, also der wollte dann Verlag draus machen und so weiter und hat dann eine Deutschlehrerin als Lektorin dann da reingesetzt, die das überhaupt nicht begriffen hat, worum es mir geht mit dem Buch und hin und her. Also war eine Vollkatastrophe und aber das ist bis heute mein Bestseller. Ja?
Echt?
Weil, ja, die Geschichte ist geil, aber das Handwerk ist katastrophal. Also, weil die Story ist wirklich...
Oh, da kann man aber ein tolles Learning draus mitnehmen, oder? Da würde ich mal
ganz
drauf machen wollen. Weißt du, als Chefredakteurin bin ich ja darauf geeicht, auch so die Perlen immer herauszufischen und die zu betonen. Oder anzuleuchten bei der Perle. Das sprachliche Bild war schief, Frau Lektorin. Also, die Perle zu beleuchten, dass sie nochmal extra strahlt. Hallo, es kommt vor allem auf die Geschichte an.
Ja, das ist richtig.
Das muss als erstes Mal stimmen für die Menschen, die das lesen.
Ja, und mein Publikum ist, ja, boah, wie, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich sag's mal so, ich schreibe nicht für die Intellektuellen. Und ich will Leute unterhalten Und ich habe für dieses Buch, was handwerklich eine Katastrophe ist, meiner Meinung
Ja.
nach, habe ich das beste Lob ever in 25 Jahren bekommen. Und da kam eine Frau und die hat gesagt, ich habe dein Buch einer Freundin von mir geschenkt, die hat Krebs gehabt. Und die war in der Chemo und war ganz am Boden und hat dann mein Buch gelesen und hat darüber ihre Krankheit vergessen. Und da hast du fast geheult, ja, weil es so
Ja.
schön war. Und dann dachte ich
Wunderbar.
mir, ach, guck mal, dafür hat es sich ja schon gelohnt.
Aha.
Und wie gesagt, ich habe dieses Buch nie wieder selbst gelesen, ne? Nur ein paar Lesungen, dann war das durch nach einem Jahr oder so. Und das Ding hat sich als weiterverkauft und alles gut. Und dann vor 2 Jahren kam ein Verlag und hat gesagt, wollen wir das nicht nochmal neu auflegen? Und dann habe ich mir das, meine uralte Datei, irgendwo habe ich die gefunden in den Tiefen meiner Festplatte und habe dann angefangen zu lesen und habe gesagt, boah, ich müsste jeden Satz neu machen, jeden einzelnen Satz. Und ich fand es einfach richtig schlecht. Und dann habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, das, boah, nee, das schaffe ich nicht. Von der Zeit her auch, ne? Ich hatte ja dann noch andere Projekte am Start und gehe jetzt auch Richtung Podcast und Bühnensachen und sowas mache ich ja alles. Und ich hatte dann auch ehrlich gesagt richtig Schiss davor, dieses Buch nochmal. Aber vielleicht, also es ist so ein, wie soll ich sagen, es steht auf meiner Liste, ne?
Ja, ich
Das
höre,
nochmal, weil.
dass du es noch nicht ganz losgelassen hast.
Nee, weil die Geschichte wirklich so gut ist. Es geht um einen jungen Mann, der im 17. Jahrhundert auf Reisen ist und hier so ein fahrender Händler und der sich dann hocharbeitet zum Gewürzhändler am Schluss und dann halt noch eine Liebesgeschichte hier so einer Dorfprinzessin, die er nicht haben kann und dann am Schluss natürlich dann doch kriegt und dann sogar noch auf große Fahrt nach Indien geht mit dem Schiff, Schiffbruch erleidet und dann zu Fuß zurück nach Deutschland läuft, quasi in sich durchschlägt. Also so eine Abenteuerstory, die wirklich gut ist, meiner Meinung nach, jetzt von der Story her. Aber Junge, 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 also wenn ich die heute erzählen würde, wäre die doppelt so gut. Aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt, ob man ein Buch kauft, was vor 20 Jahren scheiße war und jetzt neu geschrieben ist. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Und nachher mache ich mir dann jahrelange Arbeit und dann will es keiner
Ja,
haben.
da können wir doch schon mal mit dem ansetzen, was ich noch mache und anbiete. Ich bin ja auch
Ja.
noch als Schreibberaterin unterwegs.
Okay.
Und da auch in der ganzheitlichen Richtung. Und ich bin ja Fan vom Freewriting.
Was genau ist das?
Du schreibst für einen gewissen Zeitraum, also du stellst dir den Wecker auf 5 bis 10 Minuten und dann setzt du dich hin und schreibst los. Idealerweise mit der Hand, weil du da noch eine bessere Verbindung vom Gehirn zur Hand hast.
Ja. Yeah.
Aber Tippen funktioniert auch. Also, ne? Also muss jeder für sich selber herausfinden, was am besten funktioniert. Dann setzt du dich hin und schreibst zu einer bestimmten Frage zum Beispiel. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, es zu tun, aber in deinem Fall würde ich jetzt sagen, du, nimm doch mal die Frage, lohnt sich das für mich? Und dann schreib mal 10 Minuten frei zu dieser Frage. Und dann ist ganz wichtig, ohne abzusetzen, ohne nachzudenken, ohne das Geschriebene zu bewerten.
Okay.
So, du
Das.
zapfst damit dein unterbewusstes Wissen an, deine Körperweisheit. So, es geht ein bisschen am Verstand vorbei, an diesen Stimmen, die sonst vielleicht dich beeinflussen würden.
Kann man ja nicht nur für solche Sachen, also das ist ja ein.
Nein, das ist phänomenal. Das geht für alles. Ich mache das auch für mein Essen. Auch kannst du mich für verrückt erklären, aber das ist wirklich, das gibt so viel Klarheit.
Das muss ich ausprobieren, weil wir überlegen gerade, ob wir uns wieder einen Hund holen.
Ja,
Weil,
auch dafür
ja.
kannst du, auch dafür kannst du das machen. Was, also du, wirklich, wirklich wichtig ist aber, ne, entspannter Zustand, also gerne Alpha-Hirnwellen-Zustand, also oder Theta-Hirnwellen, wenn du morgens nach dem Aufstehen erst direkt machst, also am liebsten noch im Bett, noch gar nicht richtig wach.
Ja.
Oder aber du beschreibst mit den Armen, achten. Oder mit dem Fuß, mit den Beinen. Also irgendwas, was deine ja, Hirnwellen in diesen Zustand bringt und dich in die Entspannung. Du kannst auch das mit der Atmung probieren, indem du einfach tief einatmest und entspannt wieder aus, ein und aus. Das, was ich jetzt sage, ist die Kohärenzatmung, meine ich, nennt sich das. Und auch das hilft dabei, in diese Entspannung zu kommen. Also alles durch die Nase ein, aus, in deinem Rhythmus. Du merkst das 3, vielleicht 4 Minuten, bis du so richtig merkst, die Schultern sacken, die Spannung geht raus. Du hast so eine richtige Verbindung zum Körper, du fühlst dich wieder. Du bist nicht nur Kopf, der steuert, sondern du hast wirklich wieder ein Gefühl, ich bin auch ein Körperbesitzer. Ja, und dann legst du los und lässt dich überraschen von den Antworten.
Das könnte richtig interessant werden.
Das ist nicht nur richtig interessant, ich erlebe dabei regelmäßig Menschen, die für sich Lösungen finden und endlich Klarheit haben.
Okay, also jetzt nicht, nachher mache ich das. Weil es ist echt, also diese Frage mit dem Hund ist der Knaller, weil also wir hatten 15 Jahre an dem perfekten Hund und der ist letzten November gestorben und wir haben dann sofort gesagt, ja, wie alle dann, ja, jetzt machen wir unsere Weltreise und holen uns nie wieder einen Hund. Und jetzt ist es 3 Monate her und wir merken, was für eine Lücke dieses Tier gerissen hat bei uns zu Hause und körperlich und geistig. Und wir sind immer noch in tiefer Trauer um diesen Hund und merken aber jetzt, dass wir scheinbar Hundemenschen sind, die ohne so ein Vieh nicht leben können, weil, also ich bin ja im Schichtdienst, ich gehe 2x die Woche 24 Stunden arbeiten, das war's, und habe 5 Tage frei quasi in der Woche. Und meine Frau geht dann morgens arbeiten und in der Zeit bin ich halt hier alleine und mache mein Ding. Und da war in den letzten 15 Jahren mein Hund bei mir und hat neben mir gelegen und hat mich begleitet dabei.
Ja.
Der musste nur da sein, der musste jetzt nicht mit mir interagieren oder sonst irgendwas. Aber der war halt da, der lag hier Meter neben mir unter in seiner Höhle da und hat vor sich hingepennt. Ja? Aber er war bei mir. Und das fehlt mir brutalst. Also nur diese Anwesenheit von diesem Tier.
Ja, das kann ich so nachvollziehen.
Ja. Also hätte ich nie gedacht. Ich wusste, klar, das wird hart, weil man liebt dieses Tier. Der war auch super brav und alles cool. Also, aber dass es so reinschallert, mein lieber Schieber, das ist schon heftig. Und wir haben jetzt im Internet so einen kleinen goldenen Kerl gefunden, wo ich für mich jetzt schon fast entschieden habe, okay, den will ich haben. Aber meine Frau ist noch ein bisschen unschlüssig, weil die trifft nicht so gerne Entscheidungen. Aber wie gesagt, ich gehe das jetzt locker an und sage jetzt hier, entweder passiert es oder nicht. Und ich will jetzt keinen Hund nur, um einen Hund zu haben, weil dann ist auch blöd. Ne? Aber
und
wir schweifen schon
auch
ein bisschen
für deine, ab. Für deine Frau ist, du kannst auch schreiben, den unterschiedlichen Stimmen, die in dir auftauchen, zuhören.
Ja.
Weil das Wichtigste, was wir für uns tun können, ist, dass wir erstmal uns selber ernst nehmen und nicht erwarten, dass andere Menschen das tun. Wir fangen bei uns an. Und wenn da eine Stimme ist, die sagt, dann ist es ganz toll zu sagen, okay, hi, schön dich kennenzulernen. Du hast bestimmt einen verdammt guten Grund für diese Meinung. Und bitte verrat mir den doch. Und dann sind wir wieder beim Freewriting. Dann kann deine Frau zum Beispiel damit loslegen. Und dann kann aber auch sein, dass die nächste Stimme auftaucht. Und dann wäre es gut, auch der wieder Gehör zu schenken. Und zum Schluss kannst du, wenn du entspannt bist, auch als Moderatorin oder als Moderator aus diesem Geschenk, was dir die gegeben haben an Tipps und an Ideen, das formen, was für dich die Klarheit bringt.
Okay, aber die Stimmen sind dann bei mir und ich schreibe die auf oder muss ich die anderen schreiben lassen?
Nee, das schreibst du jedes Mal selber. Jedes Mal wendest du an eine andere Stimme. Kann sein, dass du das irgendwo in deinem Körper, um deinen Körper herum lokalisieren kannst. Dann hast du was, was du innerlich ansprechen kannst. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich muss mehr für mich einstehen oder klar mein Wort machen, dann meldet sich bei mir der Kehlkopf. So, und dann kann es sein, dass mir das gar nicht bewusst ist, wofür ich denn hier gerade einstehen soll. Und dass ich dann einen Moment brauche, 2, 3 Minuten Freewriting, um da ranzukommen, was es denn ist.
Okay. Wo hast du das her? Hast du da irgendwie so einen Kurs gemacht oder sowas? Oder?
Nee, das habe ich über die Jahre entwickelt. Ich habe ja einmal bin ich Mama und habe immer versucht, meine Kinder besser und mich besser zu verstehen und habe allein daraus schon einen wahnsinnigen Antrieb entwickelt, zu begreifen, was gut für uns Menschen ist und was eher nicht. Ist das irgendwie plausibel? Und dann habe ich mich schlau gemacht. Natürlich habe ich dieses Freewriting, ist ganz allgemein bekannt in der Branche. Das nutzen viele, nur nicht unbedingt auf die Art, auf die ich das empfehle. Dann gibt es natürlich Poesietherapie, das habe ich mir auch angelesen, aber ich finde, es ist zu alltagstauglich, um nur zu sagen, das ist Therapie. Für mich ist es einfach ein Mittel, um eben das Wissen, das wir eh haben, schneller zu erreichen. Und eben gut mit uns im Kontakt zu sein, was im Alltag so leicht verloren geht. Und auch Bedürfnisse, die da vielleicht schlummern, über die wir hinweggehen. Und unser Körper weiß das aber und hat sich all diese Dinge gemerkt. Und da mache ich tatsächlich eine Ausbildung über dieses Körperwissen. Das ist das Internal Family System oder System der inneren Familie nach Richard C. Schwartz.
Das, boah, jetzt schienen so viele Gedanken durch meinen Kopf. Also wir leben ja in einer brutal schnellen Welt. Also es wird ja in Sekunden alles entschieden heutzutage und weggeschmissen und übergangen und entschieden. Also allein, wenn du im Handy rumscrollst, dann triffst du, was weiß ich, wie viele Entscheidungen pro Minute, das zu gucken oder nicht. Und wenn du nach 3 Sekunden nicht gecatcht bist, dann gehst du weiter. Und so ein Kram. Und dann ist das ja der komplett andere Ansatz. Und ich finde auch vor allen Dingen sau wichtig, weil ich habe ja ein Buch über mein Leben als Feuerwehrmann geschrieben. Also 27 Jahre auf der Straße gearbeitet, bin jetzt in die Leitstelle gewechselt, weil mein Körper halt einfach im Arsch ist, muss man so sagen. Also auch durch den, was heißt auch, eigentlich nur durch den Job, weil es ist ja so, wenn, also normalerweise hören ja Leute mit 40 auf mit Sport, wir fangen erstmal richtig an, damit wir mit den Jungen mithalten können und machen uns dabei letztendlich komplett kaputt. So war es halt auch bei mir und in meiner Generation humpeln alle bei uns im Büro über die Gänge, weil sie nicht mehr können, weil sie frische Gelenke haben und so weiter. Ja, es ist halt so, es gehört dazu. Als junger Kerl siehst du das nicht und denkst du, was will denn der alte Sack? Und jetzt bin ich selbst der alte Sack und merke, ja, okay, sie hatten recht. Aber gut, es ist Berufsschicksal und ich will auch keine Minute missen, weil mein Leben hat Sinn gemacht. Und letztendlich ist es ja so, dass dann viele Einsätze passieren, die dir einfach nicht in den Klamotten stecken bleiben. Und die mussten raus. Und dann habe ich halt einfach ein Buch darüber geschrieben, habe meine Einsätze aufgeschrieben, habe den Leuten ein bisschen erklärt, wie es wirklich bei der Feuerwehr ist. Also es ist nicht so wie bei Chicago Fire. Ne? Jeden Tag hier heldenhaft ein Haus im Vollbrand mit Katzenrettung und Kinderrettung, das gibt's nicht. Das Leben ist härter, das Wahre. Und es ist auch nicht so, dass wir todesmutig in die Flammen rennen. Wenn wir sagen, nee, das hat keinen Sinn mehr, dann brennt das Haus halt ab. Ne? Ja. Weil die erste Regel ist Eigenschutz beachten, weil es bringt nichts, wenn 2 da liegen. Und aber diese ganzen Einsätze, hauptsächlich halt im Rettungsdienst passiert ja sehr viel. Und das habe ich aufgeschrieben, habe es als Buch rausgebracht, habe es verkauft und dann war das aus meinem Kopf weg. Das ist Therapie.
Ist auch wunderbar, ne? Dass wir im Schreiben einfach ganz viel verarbeiten und für uns sortieren können. Das hilft ja uns allen, die wir schreiben, ganz enorm.
Ja, auf jeden Fall. Und das wissen halt sehr viele Menschen nicht. Und viele denken halt, du musst dafür ein Schriftsteller sein, aber das ist ja Humbug. Ne. Du musst einfach nur schreiben können.
Du musst einfach nur schreiben. Du musst noch nicht mal was können. Du musst eigentlich einfach nur machen.
Ja, gut, da sind wir beim richtig großen Thema. Da können wir jetzt ein richtiges Fass aufmachen mit einfach nur machen. Weil das ist auch so, das triggert mich schon wieder, ne? Weil so viele Leute, man müsste mal. Nee, mach einfach. Da könntest du ja jetzt mal aus.
Dann sind wir auch bei einem ganz spannenden Thema, das mir als Schreibberaterin natürlich auch begegnet. Dass die Menschen sich hingesetzt haben, die haben losgelegt und plötzlich stockt's und die kommen nicht weiter. Und auch da können wir wieder reingehen und zusammen gucken, warum denn. Und auch das hat immer einen verdammt guten Grund. Und das kann ganz simpel sein, dass die jetzt nicht mehr das Handwerk haben, um die Geschichte so zu erzählen, wie sie sie eigentlich erzählen möchten. Das kann aber auch gut sein, dass da der Körper genau weiß, was früher mal passiert ist, als die was geschrieben haben. Und da hat die Lehrerin gesagt, das ist jetzt aber großer Murks. Und da wirkt dann schon im Innern ein Anteil von uns ab, dass wir da Erfolg haben können. Weil das wirkt unterbewusst mit und das legt den Showstopper ein. Und wenn wir da nicht Also wenn wir da nicht gut für uns sorgen und dahin hören, landet so eine Geschichte in der Schublade. Und hinhören bedeutet in dem Moment ja auch, also habe ich jetzt genug recherchiert? Kann ja auch sein, dass ich einfach nicht genug über mein Thema weiß. Ja. Bin ich auf der richtigen Spur? Also ist das, was ich da schreibe, wirklich das, was ich aus dem tiefsten Inneren schreiben will? Stecke ich da mit einem Warum dahinter? Verändere ich damit was für mich und in der Welt? Aber erstmal muss ich für mich damit was verändern. Ich muss davon so begeistert sein, dass es mich durch 300 Seiten und mehr trägt. Und ich kann das ja dann zurückstutzen. Wahrscheinlich tue ich das sogar, weil meistens schreiben wir erstmal ein bisschen mehr, als es dann nachher braucht für das Lesepublikum.
Gut, aber solche Gedanken sollte man sich vielleicht, bevor man anfängt, machen.
Das kannst du gar nicht immer. Das überrascht dich manchmal on the way. Also ich hatte schon mehrere Leute, die gesagt haben, so, also super durchgeplant, ne? Erfahrene Menschen, Megaplot, alles stimmig und plötzlich entzieht sich die Figur. Und die Person kann nicht weiterschreiben. Und dann haben wir einfach geguckt, wir haben mit der Figur gearbeitet. Also wir haben eine Externalisierung gemacht, nennt man so, dass die Person in die Rolle, in ihre Figur geschlüpft ist und als die Figur gesprochen hat. Und da kam raus, dass die Figur einen ganz anderen Weg einschlagen will, dass der Plot nochmal verändert werden muss. Weil die Figur gar nicht so ist, wie die Autorin sich oder die Person oder der Autor sich das gedacht hat.
Das ist, was viele auch nicht glauben, dass man als Schreibender die Figuren beobachtet und die ein Eigenleben entwickeln. Also es ist ja, also wenn man rational drüber nachdenkt, ist so, pass auf, ich stecke mir eine Geschichte aus, ich erfinde diese Personen, die da handeln, also erfinde ich auch den ihren Charakter und, aber es ist ja nicht so. Also es gibt unendlich viele Leute, die genau das sagen. Also ich sage das auch immer von mir, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann gucke ich dazu und schreibe die mit. Also so funktioniert es bei mir, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wirdo an, aber letztendlich entwickeln tatsächlich, ich habe einen Krimi mal geschrieben, da wusste ich bis zur Hälfte nicht, wer der Mörder ist. Und habe das tatsächlich bewusst laufen lassen, was passiert in dieser Geschichte, wenn ich schreibe. Und habe quasi während des Schreibens den Fall gelöst, letztendlich.
Das also ist was großartig, was das ist so.
Total krank anhört.
Nee, das sind EntdeckungsschreiberInnen, ne? Also das ist ein bestimmter Schreibtyp und ich liebe das auch so. Also ich brauche einen kleinen abgesteckten Rahmen und ich muss etwas über die Figur wissen, so, wenn ich schreibe. Ja. Dann muss ich schon wissen, wohin geht's. Aber der Rest, da macht mir das die Freude, wirklich, wie du sagst, zu gucken, was entwickelt sich denn da? Also da bin ich quasi, vor meinen Augen entspinnt sich ein eigener Film.
Ja, genau. Ja.
Und es gibt aber auch Menschen, für die funktioniert es so nicht und es sind Mischformen und die müssen das erst planen. Aber innerhalb dieses Plan entwickeln sie dann für sich diese Freiheit. Also es gibt Plotter und Panzer oder so, sagt man dazu.
Genau. Aber es gibt mehr Leute, die das laufen lassen, als die es wirklich durchplanen. Also spontan fällt mir jetzt nur die Stine Jansen, Yvonne Keller ein, die es wirklich krass durchplant, jedes Kapitel. Mhm. Aber 90% der Leute, mit denen ich rede, die sagen, ja, nee, ich lasse es auf mich zukommen.
Und es gibt ganz viele Mischformen. Also, dass man dann, dass viele so die Eckdaten haben. Und manche sind also eher vielleicht plotgetrieben und andere gehen von einer Figur aus.
Ja, bei mir ist es so, ich schreibe ein Exposé für den Verlag, damit ich das Buch verkauft kriege. Und das war's dann. Und dann gucke ich da nicht mehr rein. Ja. Weil ich hab so eine Idee im Kopf und denke, ja, könnte sich cool anhören. Dann will der Verlag, ja, schick mal ein Exposé und dann schreibe ich halt eins für den Verlag, damit er das hat. So, damit er beruhigt ist und sagt, ja, coole Geschichte. Und am Ende hält ich halt mich nie daran, nie. Also ganz, ganz selten, wo ich da mal reingucke nochmal und sage, oh, habe ich da noch irgendwie eine coole Idee vergessen oder so. Und also jetzt bei meinem aktuellen Projekt ist es so, ich schreibe gerade den zweiten Teil von meinem Eintrachtbuch, Der Weg nach Sevilla, und habe eine Idee dafür gehabt und habe während dem Schreiben nach 60 Seiten festgestellt, die Idee ist zu dünn. Mhm. Das kommt kein Roman bei raus. Es ist maximal eine Novelle oder sowas, ja. Also vielleicht 70, 80 Seiten oder so. Und hab gedacht, verdammt, ich habe dann schon angefangen, Füllzeug reinzuschreiben, irgendwelche Nebenstorys zu entwickeln und so. Hab gesagt, nee, das kannst du so nicht bringen, das ist ja unprofessionell. Und habe das dann komplett in die Tonne gekloppt und habe nochmal ganz neu angefangen. Und jetzt funktioniert es. Jetzt bin ich bei der Hälfte, ungefähr so um die 100 Seiten, und denke mir, jetzt musst du langsam Gas geben, sonst wird es hinten raus zu lang. Aber es macht jetzt wieder richtig Spaß. Aber vorher, ich habe es die ganze Zeit gemerkt, die Idee ist zwar gut, Grundidee.
Damit sind wir wieder bei dem, wir wissen es. Da möchte ich so gerne immer drauf, wieder drauf hinführen. Wir wissen es, wenn es gut ist. Wir wissen auch, wenn es hakt. Und wenn wir nicht weiterkommen, ist es extrem cool zu gucken, wer kann mir denn jetzt weiterhelfen? Und das kann so ein Podcast sein, das kann die Federwelt sein, das kann der Newsletter vom Literaturcafé sein. Und das können die ganz vielen, jetzt ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen, muss man schlucken. Und das können die ganz vielen Menschen sein, die Schreibberatung und so weiter auf dem Markt anbieten und auch Lektorate oder so, dass man mal die ersten 4 Seiten sich lektorieren lässt, um Gefühl dafür zu bekommen. Oder mal mit jemandem über die Idee spricht, die man hat, und zu gucken, trägt das überhaupt über einen ganzen
Also ich,
Roman oder füllt
ja,
das ein Sachbuch?
ich habe das Glück, ich habe eine sehr schlaue Frau und ich sage immer, sie könnte viel bessere Bücher schreiben als ich, aber die hat keinen Bock drauf, es ist ihr zu viel Arbeit. Und wenn ich nicht weiterkomme, frage ich die, ich erzähle ihr kurz den Plot und dann sagt die innerhalb von Sekunden, ja mach so, so und so und dann geht's wieder. Das ist krass. Also die ist mein doppelter Boden, muss ich ehrlich sagen. Also es ist unfassbar, was die für einen Durchblick hat. Also es ist auch so in anderen Lebenslagen. Ich mache mir wochenlang Gedanken über irgendwas und die macht innerhalb von Sekunden den Rollladen mit einem Satz hoch und das Licht kommt rein. Also es ist faszinierend. Und so ist es halt auch, wenn ich bei meinen Büchern irgendwie so einen Hänger habe oder denke, ich habe es nicht gut gelöst. Also wie du ja schon sagst, das merkt man, wenn es nicht gut wird. Und dann gehe ich einfach zu ihr, erzähle ihr das kurz und dann innerhalb von 5 Minuten ist das Ding gelöst.
Ja.
Das ist ein
Und
unfassbarer Luxus.
du merkst es auch, wenn es gut ist. Davon bin ich auch überzeugt, nach vielen Gesprächen mit Hunderten von Menschen, die schreiben. Da ist ein Gefühl der Freude, da ist ein Gefühl von Flow, da ist eine eigene Aufregung dabei. Also die merken es genau, wenn sie auf dem richtigen Weg sind, und die merken auch, wenn die Energie geht. Es ist ihnen vielleicht nicht bewusst, aber sie merken es auch, wenn die Energie geht und es wird zäh. Und auch dann bin ich wieder bei der Schreibberatung in der Fraktion Selbstfürsorge. Da wirklich zu gucken, was brauche ich jetzt? Ich kann mich ja auch nicht ausbeuten und die ganze Zeit sagen, so, ich habe hier ein bestimmtes Zeichenziel, wenn mein Körper mir gerade sagt, du brauchst jetzt vielleicht erstmal eine Pause.
Oh, also das mit diesen Schreibzielen, da bin ich sowieso skeptisch, weil das setzt dich nur unter Druck. Und wenn du sagst, du brauchst so und so viele Zeichen am Tag, denke ich mir, wow, Leute, dann fängst du doch an, rumzutricksen irgendwann, wenn du die Zeichen nicht vollkriegst, nur damit du dein Soll hältst. Dann schreib halt morgen ein paar mehr oder keine Ahnung, ja. Aber nicht zwingen, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das
Nicht
ist nicht gut
zwingen,
für die
genau.
Story.
Also die eine kann
Ja.
es motivieren, den anderen setzt es unter Druck. Wichtig ist für mich als Botschaft, für Menschen, die das hören, nicht zwingen. Wenn wir ins Zwingen gehen, arbeiten wir gegen uns. Und das erschafft keine Kunst, die andere Menschen begeistert.
Ja, das ist ein cooler Satz. Den müsste man sich übers Bett hängen. Nein, das finde ich, also wie gesagt, also ich bin da immer, ja, ich schreibe heute 10.000 Zeichen. Und wenn es 9.900 sind, was dann? Ziehst du dir 100 irgendwo noch aus der Nase oder was? Das kann doch nur Scheiße werden. Das muss man doch mal ehrlich sagen. Also es ist
Ich sehe
ach.
das lockerer. Ich sehe das echt lockerer. Wenn jemand das erstmal, wenn er niemals zu den 9000 Zeichen gekommen wäre, ne, dieser Mensch, wenn er nicht sich dieses Ziel gesetzt hätte, dann war das doch völlig legitim. Wichtig ist dann nicht weiter schreiben, um diese 10.000 auf Biegen und Brechen zu erreichen.
Ja, deswegen ist es gut, wenn man das nicht zum Leben macht, das Schreiben, dann kann man das nämlich irgendwie lockerer sehen. Schlimm wird es dann, wenn du davon leben musst und du musst das jetzt abliefern, weil du musst deine Rechnungen bezahlen. Und das, da habe ich ja super privilegiert. Ich konnte mir immer in meiner Karriere als Schriftsteller aussuchen, was ich schreibe und mit wem ich es mache. Und das ist unbezahlbar, weil da bleibt der Spaß erhalten. Und ich weiß nicht, ob du den Manticore Verlag kennst, hier aus Frankfurt. Die machen Spielbücher, machen die, aber hochkomplizierter Kram. Also das ist faszinierend, was die da aus diesen, also die haben erstens mal, ich habe die auf der Buchmesse in Frankfurt, bin ich an denen ihrem Stand hängen geblieben, weil die so tolle Cover hatten. Die hatten super tolle Cover an ihren Büchern, aufwendig gestaltet und richtig schicke Sachen und toll. Und da habe ich erstmal, was ist das? Und dann habe ich geguckt, Manticore Frankfurt kenne ich nicht, wieso kenne ich die nicht? Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, das ist ein Ehepaar, super nette Menschen, die das schade fanden, dass es keine Spielbücher mehr gibt. So wie in den 80er Jahren waren die total in. Und es ist dann irgendwann verschollen gegangen und dann hat er, also der Mann hauptsächlich, hat gesagt, ich will das wieder haben. Und hat dann gesucht und nichts gefunden und hat gesagt, dann machen wir es selbst. Und dann haben sie es halt aufgezogen. Und die hatte ich dann auch mal im Radio-Interview gehabt und hatte die da und hat dann auch gefragt so, was ist denn euer Ziel damit? Wollt ihr davon leben? Dann sage ich, auf gar keinen Fall. Weil wenn wir davon leben müssen, ist es Arbeit und es soll keine Arbeit sein. Und da hat es bei mir so im Kopf Klick gemacht, das ist eine richtig geile Einstellung. Weil wenn du von der Kunst leben willst, wissen wir alle, wird es richtig knüppelhart. Und dann fängst du aber auch an und lieferst halt nur noch ab. Und das ist halt schwierig, finde ich. Aber es ist...
Ja, ich würde es auch wieder nicht, du merkst das schon, ne? Ich grätsch da immer so ein bisschen rein. Ich würde es nicht so verallgemeinern. Das gibt es natürlich. Und ich höre auch rundum von Menschen, die wirklich mit Burnout zu kämpfen haben, aufgrund der hohen Taktung, die wirklich viel schreiben, schnell abliefern müssen, da auch den Druck haben, dass der Verlag das nächste Werk haben soll, weil das ja, ne, das eine Buch soll das nächste wieder verkaufen und so weiter. Die sind da in einer Spirale wirklich dann gefangen oder im Hamsterrad, kannst du sagen, und gucken dann nicht raus. Und für die ist das wirklich Realität. Es geht aber auch durchaus anders. Dafür gibt es auch Beispiele. Menschen, die gut für sich sorgen und vom Schreiben leben können, auch wenn es immer, immer schwieriger wird.
Auf jeden Fall. Also ich finde es halt aber immer fatal. Also ich war früher viel in Autorengruppen unterwegs, um in die Branche reinzukommen und in die Szene. Und was man sehr, 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 sehr oft gehört hat von Leuten, die gerade angefangen haben mit dem Schreiben, die auch mal reingucken wollten, und dann irgendwann festgestellt haben, okay, es könnte was werden mit dem Schreiben, ich könnte veröffentlicht werden und so weiter. Die haben sich immer an den Top-Leuten orientiert. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist ein fataler Fehler. Ihr werdet nicht die neue Nele Neuhaus oder der neue Stephen King oder der neue John Grisham sein. Oder das Märchen von der Joanne K. Rowling, die im Elefant in Edinburgh gesessen hat und entdeckt wurde. Nee, das sind eine von zig Millionen. Also wenn man das als Ziel nimmt, dann boah, kannst du dich ja nur deprimieren. Also ich habe immer gesagt, wie gesagt, ich schreibe es fertig, weil meine Frau gesagt hat, machst du eh nicht. Und dann hatte ich es fertig. Und dann habe ich gesagt, wenn du es jetzt schon fertig geschrieben hast, kannst du es halt auch verschicken. Ja. Und dann habe ich aber festgestellt, wenn du es verschickst, bringt es gar nichts, weil durch die vor der Tür geht man gar nichts. Oder weil dann irgendeine studentische Aushilfskraft dich aussortiert, weil sie keinen Bock auf deinen Scheiß hat.
Ja, sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, was wir ja auch in der Federwelt immer vermitteln, dass es verschiedene günstige Wege gibt, sein Manuskript anzubieten, wenn man es denn über einen Verlag in die Welt bringen möchte, das Buch.
Genau. Ja, das ist ja so, heutzutage, ist, also damals gab es das bei mir noch nicht mit den Self-Publishing. Aber man hat ja heute viel mehr Auswahl. Also sag mal, welchen Weg will ich gehen? Will ich den anstrengenden Weg über Self-Publishing gehen, aber lukrativer, oder gehe ich den einfachen Weg über den Verlag? Aber in allem steht ja erstmal die Qualität. Ist es denn überhaupt für das ein oder andere geeignet? Bin ich denn überhaupt gut genug? Und das ist ja die entscheidende Frage dann letztendlich, ob ich meine Leser finde.
Also bin ich gut genug? Weiß ich nicht, ob das die wichtigste Frage ist. Die wichtigste Frage ist für mich, habe ich etwas zu erzählen?
Für wen?
habe ich etwas zu erzählen? Welches Problem löse ich mit dem, was ich erzähle? Oder welches Bedürfnis erfülle ich damit?
Das sind ausgezeichnete Fragen.
Bei der Zielgruppe und bei mir. Und damit fängt es an. Und das ist auch das, was in den Bewerbungsunterlagen klar werden muss. Wenn jetzt jemand neu auf den Markt kommt und sagt, hier, ich habe hier ein liebevoll fertig geschriebenes Manuskript, dann muss der ja erstmal das eingeordnet haben. Auch viele Leute wissen das gar nicht, dass es Genres gibt. Wo würde der Buchhandel mein Buch dann überhaupt hinstellen? In welches Regal würde das gehören? Das möchte eine Literaturagentur oder ein Verlag ja wissen. Und für jemanden, der sucht, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wohin wende ich mich dann überhaupt mit meinem Buch. Denn das kommt leider, 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 leider immer wieder vor, dass Sachbuchverlage Erotikromane zugeschickt bekommen. Und die verlegen es nun mal nicht. Das heißt, man kann sich das Gefühl des Ghostings, der Verlag antwortet nicht, sparen, indem man wirklich einmal guckt, was genau verlegt dieser Verlag und sehe ich meine Bücher in diesem Umfeld.
Ja, das ist ein Kardinalfehler. Muss man schon wirklich sagen.
Ja, und es passiert immer noch so häufig und auch bei Literaturagenturen, die vermitteln nicht alle vermitteln alles. Ich weiß nicht, ist das in deinem Podcast schon mal da zur Sprache gekommen, was so eine Literaturagentur macht?
Nee, bis jetzt hatte ich noch keine Agentin am Wickel. Da muss ich auch nochmal nachgehen. Gute Idee.
Oh auf ja, mach Fall. Mal. Sabrina Haya kann ich dir sehr empfehlen.
Okay, die notieren wir dann gleich mal und da gibst du mir nachher mal den Kontakt.
Sehr gerne. So, die sind so ein bisschen was wie Gatekeeper. Die trennen die Spreu vom Weizen sozusagen. Und das wissen die Verlage auch, wenn eine Literaturagentur ein Manuskript bekommt und ist begeistert. Und geht damit zu einem Verlag. Dann weiß der ja schon, oh, da kann ich eine ganz andere Aufmerksamkeit drauf geben. Da weiß ich, da bekomme ich Qualität. Das heißt dann auch nicht immer, dass das dann zum Buch wird. Aber es heißt schon einmal, dass es mit viel mehr Zeit und Beachtung angesehen wird. Und auch, so, du hattest das eben schon erwähnt, nicht von jemandem, der vielleicht da ein Praktikum macht und mal eben den Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte prüft, sondern von jemandem aus dem Lektorat,
ja,
der auch wirklich Entscheidungen treffen kann.
Genau. Das, aber was du schon sagst, das ist schon so eine Vorprüfung. Also da wird ja schon mal dann, also wenn man sich für den Weg in den klassischen Verlag entscheidet, der immer noch attraktiv sein kann und der auch seine Berechtigung hat, je nach Typ, das muss man halt vorher vielleicht auch nochmal ausloten, was ist man denn überhaupt für ein Typ? Ja, bin ich Self-Publisher oder bin ich Verlagsautor? Was beides seine Berechtigung hat und beides seine Vor- und Nachteile natürlich und es ist auch eine Typfrage, bin ich davon überzeugt. Bist du in der Lage, diese ganze Verlagsarbeit selbst zu machen oder kriegst du es nicht hin? Was quasi die, wobei es wird ja schon, es verschmilzt ja schon wunderbar. Also ich bin hier so ein Hybrid-Typ, ich habe auch meinen eigenen Verlag gehabt und habe auch im Self-Publishing veröffentlicht und bin jetzt wieder zurück zu den Verlagen, weil es mir zu viel Zeit gestohlen hat letztendlich, ne? Weil es halt super viel Arbeit ist. Und ich habe es halt einfach zeitlich nicht gestemmt bekommen mit dem Rest von meinem Leben. Und bin dann jetzt wieder zurück zu den Verlagen. Und bin aber immer wieder am Zweifeln, ob ich es nicht doch wieder selber... Also bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Aber das ist auch so eine Grundsatzfrage. So einmal so, wo ist mein Publikum? Welches Genre bediene ich? Und welchen Weg gehe ich letztendlich in die Veröffentlichung?
Genau.
Und dann ist es aber immer noch nicht getan. Weil dann muss das Buch, wenn es dann irgendwann geklappt hat mit dem Buch, und es ordentlich auf den Markt gebracht wurde, mit inklusive Lektorat, egal von welcher Seite.
Ja, da möchte ich noch einmal ganz kurz was zu sagen. Du hattest ja auch schon gesagt, du hast ein Exposé geschrieben. Und ganz viele Menschen, die zuhören, wissen unter Umständen gar nicht, was das ist. Ja, und das, so ein Exposé ist die Visitenkarte für dein Manuskript. Ein Blick darauf genügt einem Profi, um zu wissen, ob dieses Projekt prinzipiell was für den Verlag sein könnte oder eben auch nicht. Und da muss rauskommen, welchen Nutzen das Buch hat, wie es einzuordnen ist, für wen es geschrieben ist. Und es muss auch drin, also bei einem Sachbuch ist es ein kurzes Konzept, das auch klar ist, ne? Worum geht das überhaupt und wie hilft dieses Sachbuch? Und bei einem Roman möchte ich natürlich wissen, einen kurzen Handlungsabriss haben, was passiert dann mit den Figuren? Wer ist die Hauptfigur? Was ist das Schlimme? Also welches Ziel hat sie? Was steht diesem Ziel entgegen und wo führt das letztlich hin? So, maximal 3 Seiten, sagt man. Und wer da Details haben möchte, jetzt mache ich noch mal ein bisschen Werbung für die Federwelt. Bettina Lausen hat da eine ganz großartige Serie laufen, wo sie verschiedene Profis aus verschiedenen Verlagen interviewt hat, worauf die dann Wert legen. Und die haben auch immer erzählt, was sie aktuell gerade suchen. Also zu welchen Themen sie dann, oder Genres auch, sie dann gerne gerade Einsendungen bekommen möchten.
Das war jetzt sehr, sehr gut erklärt. Ich hätte es nicht hingekriegt so. Ich wäre wieder ins Schwafeln gekommen, aber du bist ja sehr strukturiert. Das finde ich gut. Das ist eine sehr gute Ergänzung zu meinem.
Also ich kann beides. Zu meinem
Dampfgeplauder. Nee, also da hast du jetzt alles drin, was wichtig ist, tatsächlich.
Das Allerwichtigste. Also die Details, denke ich, dafür ist dann tatsächlich so ein Magazin nochmal toll oder dann brauchst du eine Extra-Folge, weil natürlich kann ich jetzt auch eine halbe Stunde über den passenden Pitt reden und so weiter, ne? Der dich direkt ins Herz treffen muss.
Ja, aber die Leute müssen ja auch noch einen Grund haben, die Federwelt zu abonnieren.
Eben, und die anderen Podcasts zu hören.
Ja, genau. Aber man kann natürlich auch nochmal direkt, also wenn ich dann die Agentin hier am Rohr habe, da kann man über so Sachen wunderbar reden, glaube ich. Das ist, glaube ich, so das größte Mythos in der Branche.
Heigehen. Ja. Und Sabrina hat ja auch eine Sprechstunde. Also der kann man auch direkt Fragen stellen. Jetzt nicht kostenfrei, sondern das kostet auch was. Aber das kann einen auch wirklich enorm voranbringen.
Ja, es ist immer die Frage der Motivation. Was will ich denn überhaupt erreichen, wenn ich schreibe? Ne? Will ich nur für mich schreiben? Gibt es ja auch sehr viele. Also seltsamerweise sehr viele Lyriker, die nur für sich selbst schreiben. Aber letztendlich gibt es auch Leute, die wollen gar nicht veröffentlicht werden. Aber wenn du dann irgendwann der Typ bist, erstmal rauszugehen, Lesung zu halten, vor Publikum aufzutreten und auch teilweise ein Stück weit als öffentliche Person dann wahrgenommen wirst, was für viele halt auch nicht erstrebenswert ist, glaube ich. Es gibt ja auch Leute, die mögen es gar nicht. Und dann muss man solche Entscheidungen halt treffen, ne? Aber bevor du so Entscheidungen triffst, musst du halt auch wissen, dass es solche Entscheidungen zu treffen gibt, letztendlich. Ne?
Ja, also dass du die Möglichkeit hast. Und ich finde es auch also völlig legitim, zu sagen, ich schreibe nur für mich oder nur für einen kleinen Kreis und es macht mich glücklich. Und das sollte doch reichen. Also das alleine für mich sollte reichen. Also ich kenne niemanden, der mit Passion häkelt und sagt, oh, jetzt muss ich aber Deutschland nächst erfolgreichste Häkelausstellung bestücken. Ne? Oder meine Häkelmodelle müssen jetzt auf den Laufstegen der Welt präsentiert werden. Es reicht doch, dass die Werke einen glücklich machen.
Ja, und grundsätzlich kann man es sowieso nicht jedem recht machen. Und von da muss man sich sowieso frei machen, dass man sagen, ich muss mein Publikum finden. Es gibt Leute, die finden es gut, es gibt Leute, die finden es schlecht. Das wird immer so sein und damit kann man gut umgehen. Was ich halt immer ein bisschen so schwierig finde, ist, dass die Leute, wenn sie es schlecht finden, dann an die Welt rumposaunen müssen. Denke ich mir, ja, dann muss das jetzt sein. Also jetzt nicht nur bei mir oder so. Allgemein finde ich halt, es gibt so Leute, die tendieren dann einfach nur schlechte Rezensionen abzugeben und vielleicht auch also dabei vergessen, dass man auch gute abgeben kann. Aber es gibt so Menschen, damit muss man halt klarkommen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch manchmal schwierig, aber mittlerweile lese ich das gar nicht mehr, sowohl die guten als auch die schlechten. Und weil du kannst es eh nicht ändern. Fertig. Und warum soll ich mich denn mit Sachen aufhalten, die ich nicht ändern kann? Das bringt nichts. Zeitverschwendung.
Ja, das muss auch ein jeder für sich selber entscheiden. Möchte ich das lesen? Tut mir das gut? ziehe ich daraus eventuell etwas, was mich persönlich weiterbringt? Also es kann ja wirklich sein, dass da was enthalten ist, wo ich sage, oh, das hätte ich wirklich besser machen können. Dann kann ich das beim nächsten Roman oder beim nächsten Sachbuch umsetzen. Wenn da jemand sagt, du, das hättest du aber auch in 3 Sätzen sagen können, da stehen jedes Mal 20, das hat mich beim Lesen genervt, da kannst du doch was mitnehmen.
Richtig, wenn, ja, sag ich ja, wenn die Kritik fundiert und sachlich korrekt und alles gut ist und dich weiterbringt, wunderbar, her damit. Kann ich viel besser mit umgehen als mit Lob. Aber wenn zum Beispiel bei einer Lesung kam mal eine Dame und da ging es auch um diesen Gewürzhändler, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ja im 17. Jahrhundert spielt, und wenn die dann in der Pause sagt, es war eigentlich eher ein Bienenkorb als ein Bienenstock zu dieser Zeit. Ja, weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie, mag ja sein, dass es, aber es steht jetzt halt nur mal in dem Buch als Bienenstock und nicht als Bienenkorb. Das ist dann ein bisschen in den Krümeln gesucht.
Also da bist du nicht offen für diese Korrektur. Ich hätte einfach schön Danke gesagt und hätte gesagt, okay, Klingelingeling, hier ne, kleinen Marker setzen. Beim nächsten Mal recherchiere ich aus der Zeit vielleicht noch mal genauer oder spreche noch mal mit dem Imker, damit mir sowas nicht passiert.
Ja, so würde ich heute reagieren, ehrlich gesagt, weil ich ja auch dazu gelernt habe, dass es nicht gut ist, wenn man das sagt, was man denkt. Immer. Aber ich war dann doch ein bisschen unverschämt und habe dann halt auch gesagt, hat deine Mutter dir nie gesagt, dass Klugscheißer niemand leiden kann. Aber gut.
Da höre ich aber einen Anteil, der würde ich nicht gut mit Kritik umgehen können.
Ja. Ja, war halt auch eine Scheißsituation. Weißt, ich habe mit jemandem in der Pause, war eine Pause von einer Lesung und ich habe mit jemandem geredet und die hat sich da quasi in dieses Gespräch reingehackt mit diesem Satz, ohne irgendwie mal zu sagen, entschuldigen, ich hätte da mal eine Frage oder so, oder das mal irgendwie vorbereitet. Die hat es dann einfach so rausgepuzzelt und das fand ich halt irgendwie so von der Art schon unverschämt und ein bisschen unhöflich. Und dann habe ich halt einfach, wie ich halt so bin, zurückgeschossen.
Ja, da siehst du mal, was unsere Gedanken wieder mit unseren Gefühlen machen können. Und das ist auch so ein reicher Schatz fürs Schreiben. Und da kann ich noch auf etwas hinweisen, was mir als freie Lektorin immer mal wieder auffällt, dass die Figuren einfach handeln und ich es als Lektorin gar nicht nachvollziehen kann, warum. Und Maddie hat jetzt ein Paradebeispiel dafür geliefert, welche Gedanken man haben kann, dass man dann etwas unwirsch auf die Frau reagiert, die eigentlich eine wertvolle Kritik mitbringt.
Korrekt, ja.
So, aber und dann würde ich es als Lektorin auch super verstehen, wie die Reaktion zustande gekommen ist. Und würde nicht an den Rand schreiben müssen, ne, das ist hier für mich nicht nachvollziehbar, warum reagiert dieser Autor plötzlich so unwirsch?
Ja, aber es kommt immer auf die Situation drauf an. Aber ich habe immer meine Frau auf der Schulter sitzen, so bleib höflich, bleib höflich, bleib höflich. Und gerade gestern hatte ich eine Talkshow und ich habe hier so ein Nuschelproblem manchmal. Und dazu kommt noch, ich bin seit 3 Wochen erkältet und habe ein Stimmproblem. Und dann kam in der Pause auch eine. Also ich glaube, ich habe so eine Tonlage, die so 70-Jährige nicht hören können, komischerweise, so eine Frequenz. Das habe ich bei meinen Eltern festgestellt. Also meine Eltern haben mittlerweile, also die sind über 80 und haben Hörgerät und so, ist jetzt mittlerweile alles gut. Aber es gab eine Zeit, so um die 70 rum, da haben die meine Stimmfrequenz nicht gehört. Es war ganz anstrengend, mit denen zu reden und hatten dann mehr Probleme, mich zu verstehen und haben mich immer angekaut, ich soll aufhören zu nuscheln. Und auch wenn ich mir wirklich Mühe gegeben habe, deutlich zu sprechen, haben die mich nicht verstanden. Und die Frau gestern war halt in diesem Alter. Und vor 10 Jahren hätte ich die zusammengeschissen. Die soll sich mal ein Hörgerät holen oder so. Und gestern hast du ja, vielen Dank, ich weiß das. Ich werde daran arbeiten und in der 2. Hälfte besser, deutlicher sprechen. Da war ich sehr stolz auf mich.
Ja, da bin ich jetzt auch stolz mit auf den Schnitt.
Gut, sie hat dann gesagt, ich sollte vielleicht meine Kappe abnehmen, damit es besser. Und dann habe ich gesagt, nee, daran liegt es jetzt doch nicht, glaube ich. Also ich war dann schon ein bisschen, also wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich anders reagiert. Aber gut, hier, wir haben jetzt eine Stunde geschwätzt und wir sind vom 100. ins 1000 gekommen. Ich fand es ein super anregendes, interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörenden das auch für sich sehr viel mitnehmen konnten und neugierig geworden sind auf die Federwelt. Denn lauter diese Informationen findet man in diesem Magazin in schriftlicher Form zum Nachlesen und immer wieder nachlesen.
Ja, und noch viel mehr.
Ja, noch viel mehr. Ja, das Thema ist ja unerschöpflich. Also wie gesagt, das ist ja das auch, was ich mit diesem Podcast erreichen will, den Leuten zu zeigen, was alles um das Buch herum passiert. Ne? Das, wenn die Leute sagen, sie haben mein Buch gelesen, wann kommt das nächste? Denke ich, ja, bald. Auch so ein Ding, wo ich früher gesagt habe, lass mich mal in Ruhe. Und heute sage ich, ja, kommt. Weil die einfach es nicht besser wissen, man muss es halt so sagen. Und das ist auch so mit dem Ziel vom Buchgebabbel, den Leuten zu zeigen, was alles ums Buch rum passiert, bis es endlich mal beim Leser ist, der es dann in 5 Minuten wegkonsumiert und es nicht so einfach ist, das nächste dann rauszukloppen, weil da einfach zu viel dranhängt. Anke, ich danke dir sehr, sehr, sehr viel für deine Zeit, die du dir genommen hast, die ich dir gestohlen habe. Und dass du uns bereichert hast.
Nein, die hast du nicht gestohlen, die habe ich ja freiwillig gegeben.
Das freut mich sehr. Alles andere wäre ja auch Zwang und das wollen wir nicht.
Genau.
Und ich hoffe dir, dass du sehr viel Kraft und sehr viel weiter diese Gedanken in die Welt trägst, Texte besser zu machen und ja, Menschen besser zu machen, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
Nein, auch, also das ist jetzt Menschen besser nicht. Das wäre ganz schrecklich. Ich bin gegen diesen Optimierungszwang bin ich ganz, ganz entschieden. Sondern es geht mir eher darum, dass die Menschen mehr in Einklang mit sich kommen, dass sie sich selber zuhören, nicht dem Rauschen außen. Ich sage immer, hol dir von außen Inspiration. Das ist toll, wenn du diesen Podcast hörst. Das ist toll, wenn du die Fehlerwelt liest. Nur die Entscheidung, was richtig für dich ist, die triffst du und die fühlst du. Und dann geh bitte nicht nach dem Markt. Und wenn es im Moment so ist, dass hauptsächlich Influencer jetzt die Chance haben, von Verlagen eingekauft zu werden, einen Ghostwriter oder eine Ghostwriterin an die Seite gestellt bekommen, weil die Verlage glauben, dass sie darüber eine breite Zielgruppe erreichen, dass sie darüber mehr Bücher verkaufen, sind nun mal Wirtschaftsunternehmen, dann sollte es dich nicht davon abhalten, der stille Mensch zu bleiben, der du vielleicht bist. Ja? Dann musst du jetzt nicht unbedingt plötzlich anfangen, auf TikTok zu tanzen, um dein Buch zu schreiben, sondern dann guck doch mal, was ist für dich wichtig. Und dann entwickelst du deinen Schreibweg. Und dafür plädiere ich. Also, dass die ganze Welt wirklich als Buffet zu nutzen und dann zu dir selber zurückzukommen und dich selber ernst zu nehmen. Weil alles andere verprasst deine Energie und dann sitzt du da ohne und hast dich wahnsinnig angestrengt. Und bitte für was? Dann ist es vielleicht noch nicht mal dein Buch. Dann hast du es für den Markt geschrieben. Dann hast du gemacht, was alle von dir wollten. Dann verkauft es sich kaum. Und du bist unzufrieden und energielos. Und das würde ich gern vermeiden.
Und damit hören wir auf. Das versaue ich jetzt nicht. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank fürs Kommen. Mach's gut. Dir eine schöne Zeit.
Gleichfalls.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal.